90 Minuten FM.
Schönen Freitag hier auf 90 Minuten FM. Das ist das Fußballjournal powered by Player Hunter vom 29. März 2019. Mein Name ist Georg Sander und wir haben eine sehr interessante Sendung für euch alle vorbereitet. Die letzte Fußballwoche war natürlich an Ereignissen nicht gerade arm. So haben wir gesehen, dass das Nationalteam auch das zweite Spiel in der EM-Qualifikation verloren hat. Alles, was es dazu zu wissen gibt, findet ihr natürlich auf 90minuten.at und auch möglicherweise Kritikpunkte, die zu dieser hohen Niederlage geführt haben. Dann kehrt natürlich die Bundesliga zurück aus der Länderspielpause. Es geht das erste Mal in Meister- und Qualifikationsgruppe um Punkte, um Tore, um die Qualifikation für den Europacup. Da hat sich auch einiges getan. Beispielsweise hat die Wiener Austria sich dazu entschieden, mit Robert Ibertsberger bis zum Saisonende zu arbeiten. Und ein bisschen das bestimmende Thema in dieser Woche waren Stürmerrücktritte. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Nationalteam zu tun, weil dort fehlen bekanntlich ja auch die Tore. Nicht umsonst muss dort nach wie vor Marc Janko eingewechselt werden. Wer ist denn alle zurückgetreten? Beispielsweise Roman Wallner. Mit dem hat sich 90minuten.at-Chefredakteur Michael Fiala rund 50 Minuten lang unterhalten. Wir präsentieren jetzt gleich die besten Sager aus diesem Gespräch. Das gesamte Gespräch kann man dann morgen hören. Und ganz frisch reingekommen heute Hannes Aigner, der seine Karriere beendet. Mit ihm habe ich mich unterhalten. Dieses Gespräch hört ihr dann auch später in der Sendung. Viel Spaß! Hans Krankl hat einmal über Roman Wallner und Roland Linz gesagt, das wäre ein Sturm, um den uns halb Europa beneiden würde. Ja, ganz war es dann halt nicht so, aber immerhin, Roman Wallner hat eine sehr lange und vor allem in Österreich doch sehr erfolgreiche Karriere hingelegt. Zuletzt war er beim SV Grödig unter Vertrag. Chefredakteur Michael Fiala hat mit ihm unter der Woche gesprochen und ein ausführliches 50 Minuten langes Gespräch mit ihm geführt und wir hören jetzt gleich einen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Die Langversion gibt es dann am Samstag zu hören. Im Gespräch geht es um Rapid, die Karriere, um das, wie sich Kicker heute darstellen, was sich vielleicht auch ein bisschen geändert hat und wie Roman Wallner zu dem einen oder anderen Hoppala in seiner Karriere heutzutage steht.
Anfang der schnelle Aufstieg, bei Sturm angefangen dann gleich zu Rapid. Dann irgendwie diese Phase von 2004 bis 2008, wo du eben, du hast jetzt die ganzen Vereine aufgezählt hast, relativ viel Vereine in kurzer Zeit absolviert hast, und dann wieder zurück nach Österreich oder dann über Salzburg nach Leipzig, die dritte Phase irgendwie und dann die vierte Phase, mehr oder weniger der Ausklang deiner Karriere. Wenn wir jetzt über deine Phase bei Rapid sprechen, 42 Tore in 134 Spielen, wenn man das einem Rapid-Fan jetzt vorlegt, dann kriegt er wahrscheinlich, muss er wahrscheinlich zu weinen anfangen, weil derzeit bei Rapid alles andere als selbstverständlich ist. Wie ist deine Phase bei Rapid, dieser schnelle Aufstieg, wenn du das nochmal zurückblickst, wie ist es dir da ergangen?
Im Prinzip, also in dem Kontext habe ich es noch nicht beobachtet, aber wenn man das jetzt so betrachtet, spricht es ja dann auch für die Karriere. Also bei Rapid muss man sagen, da war eine gewisse Konstanz noch da ist mir sehr gut gegangen. Vom Spielen her ist es gut gegangen, ich war im Nationalteam, ich habe Tore gemacht, das hat mir riesigen Spaß gemacht, da zu spielen. Und dann, wie du sagst, eben die zweite Phase, da ist nicht so gut gegangen. Ich glaube auch, dass jeder Spieler in seiner Karriere Phasen hat, wo es nicht so gut rennt. Und im heutigen Fußball ist meine Meinung, du als Fußballer willst du immer spielen. Und dann hast du dann eine schlechtere Phase, dann bist du beim Verein und dann musst du deine Entscheidung treffen. Zahlt es sich aus, dass du es abwartest, um wieder zu spielen, oder gehst du einen Nein-Weg und probierst das woanders, dass es dort vielleicht funktioniert. Und in der heutigen Zeit ist es halt eher leichter, dass du irgendwo hinkommst. Und in der Phase, was bei mir nicht so gut gegangen ist, habe ich halt den Weg gewählt, dass ich dort bei dem Verein keine Chance mehr gesehen habe und ich wollte einfach Fußball spielen und bin dann zum nächsten gegangen. Und dann, wie es wieder erfolgreich war, war dann ein bisschen mehr Konstante drin. Man sieht auch, wenn es dann wieder erfolgreich geht, dann kommst du auch wieder relativ schnell zum nächsten größeren Verein.
Und wenn man nochmal deine Phase bei Rapid anschaut, was hat dir damals das Gefühl gegeben, dass du dich da so gut entfalten konntest? Was waren da die Voraussetzungen?
Also ich war damals ziemlich jung, ich mir da eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Was für mich wichtig war, ich war ein Trainer gehabt, der auf mich gehalten hat. Ich meine, das ist im Fußball allgemein wichtig. Das hat es in anderen Phasen der Karriere habe ich das nicht gehabt. Das gehört natürlich auch zum Sport dazu. Ich glaube, das ist ein Grundstein, um erfolgreich zu sein, dass wirklich jemand was, der auf die baut, auf die setzt und nicht beim ersten Mal, wenn es nicht funktioniert, gleich sagt, okay, der ist nichts und den braucht man nicht mehr. Mhm. Und bei Rapid war es so, ich war dort, also sehr willkommen, ich bin mit die Trainer wollten mich, die Trainer haben mir die Chance gegeben, der Verein ist hinter mir gestanden und dann hat das auch relativ gut funktioniert. Ich meine, ich bin auch mit einer Verletzung hingekommen, mhm. wo ich alle 6 Monate also den Kreuzbandriss gehabt und habe aber eigentlich relativ schnell mich da zurechtgefunden und bin dann zum Spielen gekommen. Mhm. Vielleicht ist mit mir in der Phase auch zugute gekommen, weil ich einfach nicht viel überlegt habe. Ich habe mir eigentlich nie wirklich viel Gedanken gemacht. In anderen Phasen, was nicht so gut geht, macht man sich natürlich mehr Gedanken, was natürlich logisch ist, was natürlich dann auch jetzt von Vorteil ist. Mhm.
Wenn wir nochmal zu Rapid zurückkommen, du hast auch mit Dejan Savicevic gemeinsam gespielt.
Genau.
Ist das für dich was Besonderes gewesen oder war das für dich halt ein Mitspieler wie andere oder auch wenn du deine weitere Karriere jetzt betrachtest, also zumindest damals habe ich in Österreich das Gefühl gehabt, da ist ein richtiger Weltstar in Wien oder in Österreich und bereichert die Liga. Wie hast du das damals erlebt?
Nein, es war eine Riesenehre. Also vom Sehen her oder auch vom Zusammenspielen her. Also ich glaube, mit viel besseren Fußballer kann man nicht zusammenspielen zu der Zeit. Also eine Ausnahme können, auch menschlich in Ordnung. Und ich kann mir halt eine Anekdote aus Kindheitstagen noch erinnern. Da haben wir, glaube ich, das Finale angeschaut, da wie AC Milan, wie sie da die Champions League gewonnen haben. Und mein Vater ist natürlich auch sportbegeistert und er sagt halt so im Halbspaß, siehst du, wenn du mit dem einmal zusammenspielen könntest, da könntest du viele Tore machen. Und irgendwie, wie es dazu verwischt, bist du dann gemeinsam mit dem bei der Wied nachher. Weil er war halt auch Fan von ihm, weil er ein guter Fußballer war.
Aber es war ja damals insgesamt noch eine andere Zeit. Ich meine, da gibt es diese überlieferten Geschichten. Ich meine, da kannst du jetzt gleich selber dazu sagen, ob das auch so wahr oder weniger wahr ist. Da gibt es Geschichten, dass du jeden Tag 2 Salami-Pizzen gegessen hast oder eine und der Dejan Savicevic 3 Liter Cola getrunken hat. Ich meine, das ist ja heute eigentlich nicht mehr vorstellbar, oder? Wie ordnest du das ein?
Ich glaube, also gewisse Sachen werden auch oft übertrieben. Natürlich, als junger Spieler legt man nicht so extrem viel Wert, oder damals ist das auch nicht so vorgelebt worden oder vorgegeben worden, auf die Ernährung extrem zu schauen. Natürlich hat man als junger Spieler auf die Ernährung schon geschaut, aber nicht in dem Ausmaß, wie es heutzutage vorgelebt wird und wie es das auch lernst. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in der Jugend oder bis zu Zeiten, wo ich dann bei Rapid war, irgendjemand einmal erklärt hat, was du essen sollst. Mhm. Dass du gewisse Sachen hast gewusst, Kohlenhydrate, Gemüse, Obst. Und natürlich hast du auch Tage gehabt, wo du einmal was Schlechteres gegessen hast. Ich glaube, dass das heutzutage auch jeder hat, aber in dem Ausmaß, dass du dich so mit der Ernährung beschäftigst, das hat es damals eigentlich im Großen und Ganzen noch nicht gegeben. Mhm. Also natürlich hat der hat auch Cola getrunken, aber jetzt so in dem Ausmaß, wie es dann nach außen kolportiert wird, war es nicht. Aber es war halt damals auch eine andere Lebensweise in dem Sinn.
Mhm. Weil heute eigentlich erst nicht verstehbar, ne? Wenn du jetzt auf Instagram wärst oder Facebook dann ein Foto machst, wo du mit dem Dejan gemeinsam Pizza und Cola isst und trinkst, also wäre eigentlich heute gar nicht mehr vorstellbar, oder?
Ich glaube auch, dass heutzutage die Spüler, ich meine, du kannst nicht nur immer, dass die Spüler auch Pizza essen werden und Cola trinken. Bin ich mir zu 100% sicher, dass sie es tun. Aber sie haben ja halt da gewisse Ernährungspläne, die das einhalten. Heutzutage ist ja schon viel vorgegeben. Und da bleibt ja auch nicht viel Spielraum. Ich glaube auch, dass in gewissen Situationen ja jedem Menschen zusteht, dass er mal ein bisschen was Schlechteres isst, weil es gehört ja auch in gewisser Weise zum Leben dazu. Aber es sollte keine Überhand nehmen. Mhm. Ich meine, es hat zu der Zeit, wo das war, hat das ja auch keine Überhand genommen, weil jeder Profi war, jeder hat gewusst, du musst auf deinen Körper schauen. Das war klar. Aber dass es so extrem ist, wie heutzutage, wo wirklich auch bei den Top-Vereinen, wo man von der Früh bis spät das Essen vorgegeben ist, das hat sich in die Jahre hat sich das schon gewandelt. Allgemein in der Gesellschaft, das wird immer ernährungsbewusster. Wenn ich denke, früher, wie ich als Kind war, bist du selten draufgekommen, dass man, wie soll ich sagen, Wasser trinkt, hat man halt die Säfte getrunken, das gegeben hat, das hat sich auch gewandelt. Wenn ich jetzt denke, meine Kleine, die wird gar nicht auf die Idee kommen, dass sie irgendeinen Soft trinkt. Mhm, die trinken von vornherein Wasser. Also dort sie allgemein in der Gesellschaft einiges gedreht und man ist immer ernährungsbewusster und schaut mehr drauf. Mhm. Also überhaupt ein Wandel. Ja. Und im Spitzensport auch, weil es wird alles immer enger, es wird alles immer schneller. Es sind einfach Kleinigkeiten, kleine Prozente, die das dann ausmachen, ob du spürst oder besser bist wie der andere. Mhm. Und da gehört natürlich die Ernährung dazu. Es ist kein Hauptteil, aber das sind die kleinen Feinheiten, die es dann ausmachen.
Mhm. Du warst ja 5 Jahre bei Rapid und bist dann nach Deutschland zu Hannover 96 gewechselt und das war irgendwie sozusagen das Ende der ersten erfolgreichen Phase für dich. Wenn du das jetzt rückblickend betrachtest, hast du Gründe für dich ausgemacht, warum es in Deutschland dann begonnen hat, deine Karriere nicht zu funktionieren? Du hast jetzt vielleicht auch schon angedeutet, dass vielleicht in Österreich damals, dass du zwar erfolgreich gespielt hast, aber vielleicht noch nicht so professionell gearbeitet wurde. War das ein möglicher Grund oder was waren für dich die Gründe, dass dann in Deutschland plötzlich die Karriere zu stoppen begonnen hat?
Ja, so im Nachhinein betrachtet, vielleicht war es nicht so ein günstiger Zeitpunkt, weil ich damals, wie ich gewechselt bin, habe ich eigentlich von den Tore her und vom Spielen her ist es auch nicht mehr so gut gerannt. Also vielleicht hätte ich ein bisschen früher machen sollen, ein bisschen besser gerannt ist, weil ich war dann teilweise auch verletzt, habe nicht mehr so viele Tore gemacht, nicht mehr so viel gespielt, bin dann trotzdem nach Deutschland gegangen. Vielleicht nicht mit dem Spielselbstvertrauen oder mit den Tore im Hintergrund. Das könnte im Nachhinein betrachtet vielleicht ein schlechterer Start gewesen sein. Aber wie vorher gesagt, natürlich, wenn du ins Ausland gehst, wird es dann noch schwieriger. Da braucht natürlich auch jemanden, der auf dich hält, der dich forciert, der dich einsetzt. Das habe ich halt auch nicht in dem Maß gehabt, wie es damals bei Rapid war. Also.
Mhm. Liegt es auch daran, dass du sozusagen dann weg von zu Hause warst? Ist das dann auch ein Grund, wo du dich dann einfach nicht sozusagen noch mit Leuten austauschen kannst, so wie halt in Wien, wo du dann...
Nein, das hat mich... Also wie ich nach Wien gekommen bin, war im Prinzip ja allein. Mhm. Nein, das war überhaupt kein Grund. Also.
Aber was
ist halt die Konkurrenz ist halt immens höher. Ja. Und wenn du als junger Spieler, wenn du dann ein, zweimal die Möglichkeit kriegst, du funktioniert nicht, spielst nicht mehr. Mhm. Bei anderen Vereinen, wo du wirklich einen hast, der vielleicht wollte der Trainer mich nicht unbedingt so und hat keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wenn es dann jemand hast, der dann immer wieder das Vertrauen gibt und von dir überzeugt ist, wird es dann auch mehr funktionieren. Aber wenn du das einmal reinkommst, einmal von Anfang an spielst, dann machst du kein Tor. Und dann stehst du wieder draußen, bist wieder weg, ist halt das im Großen und Ganzen auch nicht so förderlich für die Entwicklung. Mhm.
Und hast du es sportlich unterschätzt? Hast du irgendwie gedacht, jetzt wechsle ich nach Deutschland und werde dort die Welt erobern? Oder wie war deine Herangehensweise? Hast du da, weil das ist ja für viele, die nach Deutschland oder wohin auch immer wechseln, ein Thema. Einige schaffen es nicht. Und es ist immer die Frage, woran hapert es dann?
Na, erster Linie für mich war es ein großer Schritt, für mich war es eine große Ehre, weil damals, kann ich mich zurückerinnern, hat es nicht so viele Legionäre gegeben, mhm. Vor allem in Deutschland nicht. Also, weil da war der Andi war noch in Bremen, glaube ich, in der zweiten Liga. Also war nicht der Weißenberger, Markus war noch. Mhm. Also es war nicht so viel, wie es heutzutage war. Es war damals auch irrsinnig schwer, ins Ausland zu kommen. Nein, unterschätzt habe ich es auf keinen Fall. Also vom Training her, was ich gesehen habe, wie ich gespielt habe, wie die anderen gespielt haben, denke ich schon, dass ich das Talent oder das Potenzial gehabt hätte, da zu spielen. Aber ja, teils die Möglichkeiten nicht kriegt, teils vielleicht auch in jungen Jahren zu ungeduldig, dass man es nicht erwarten kann zu spielen. Das sind viele Gründe, warum es dann funktioniert oder nicht funktioniert. Also einen speziellen Grund gibt es jetzt nicht. Aber natürlich brauchst du auch das gewisse Glück, wenn du in die Spiele reinkommst, dass du dann gleich vielleicht ein Tor machst oder dass dann gleich gut funktioniert. Dann ist auch die Situation, wie spielt die Mannschaft in der Meisterschaft. Spielst mit einem Stürmer, spielst mit zwei Stürmer. Also es sind so viele Faktoren, wo es dann Einfluss drauf haben, ob es dann funktioniert oder nicht. Da kann man sich jetzt eigentlich nicht speziell auf einen Punkt fixieren. Mhm. Fakt ist, dass bei mir im Ausland leider nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. In Österreich ist es besser gegangen, aber ich glaube, das muss man auch akzeptieren.
Mhm. Ich meine, du hast ja auch dann in Hannover Kapitel geschrieben, die natürlich dann nicht so positiv waren. Ich meine, auch das möchte ich da ansprechen. Es gibt diese Geschichte, wo sie den Führerschein weggenommen haben, wo sie dich erwischt haben mit Alkohol am Steuer. War das eine Reaktion als Frust oder hat es dir dann auch ein bisschen an der Einstellung gefehlt oder wie siehst du das jetzt?
Also ich glaube im Großen und Ganzen von der Einstellung her, ich war immer sehr, sehr ehrgeizig, ich war alles untergeordnet, ich habe mein ganzes Leben für den Fußball aufgeopfert, habe viele Dinge hinten rangestellt. Natürlich war es nicht vorteilhaft, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, man kann Fehler machen, im Fußball hat man Vorbildwirkung, das gehört sich nicht, aber man muss daraus lernen, das ist das Wichtigste. Und im Prinzip, wie lange ist das jetzt her? War das 2005? Das sind Jahrzehnte her. Und im Prinzip, es wird immer wieder gefragt, immer wieder aufgekocht. Und ich glaube, ich habe daraus gelernt. Bin jetzt 37 Jahre. Ich glaube, irgendwann hat jeder Recht da, dass man das nochmal abschließt und dass da jetzt nicht immer irgendwie nachgeguckt wird, weil es doch schon ein alter Hut ist, es ist so viel drüber geredet worden. Und ich habe auch ziemlich viel dazu gesagt und ich denke, es ist alles gesagt und irgendwann sollte man das einfach mal belassen.
Und ein weiterer Stürmer hat seine Karriere in dieser Woche beendet, nämlich Hannes Aigner. Heute ist es offiziell geworden. Wir von 90minuten.at wussten es schon am Mittwoch, denn da habe ich mich mit Hannes Aigner unterhalten über seine Karriere, über sein Comeback, das leider nicht mehr zustande kommt, über Stürmer an und für sich und ob es vielleicht irgendwelche außergewöhnlichen Momente in seiner Karriere gab. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit Hannes Aigner vom SC Altach. Ja, ich bin verbunden mit Hannes Aigner im fernen Vorarlberg. Guten Tag.
Hallo, servus. Grüß euch.
Hallo. Was vielleicht von Beginn weg einige interessiert, wie geht es denn gesundheitlich?
Die Situation ist so, dass ich vor 10 Tagen nochmal probiert habe, Kopfball zu spielen und das hat eigentlich überhaupt nicht hingehört. Ich habe leider sofort wieder Doppelbilder da gehabt und aufgrund dessen habe ich mich jetzt dann entschieden, dass ich nicht mehr trainieren werde und auf alle Fälle im Sommer die Karriere auch beenden werde.
Okay, verstehe, das ist natürlich schade zu hören, weil Stürmer, die treffen, haben wir immer und es ist ja der Hannes Aigner auch als ein bisschen als Schlitzohr bekannt. Was sagen Sie dazu, wenn man sie als Schlitzohr bezeichnet?
Ja, im Fußball ist das nichts Negatives, denke ich. Also den Ausdruck, den lasse ich mir gerne anheften, das ist nicht so schlimm. Und in gewissen Situationen muss man auch Schlitzohr sein, denke ich. Man muss auch Sachen manchmal lösen, da was eben mit Schlitzohrigkeit sicher weiterhilft, ja.
Ist das auch etwas, was vielleicht mit dem schon für Fußballer ein bisschen fortgeschrittenem Alter betrifft? Zum Beispiel der Roman Wallner hat ja jetzt mit 37 seine Karriere beendet. Kann man mit 22 schon der sein, der irgendwie gespürt, okay, der Goalie spielt den Ball nach links, also gehe ich dorthin oder kommt das erst?
Ja, Erfahrung ist schon wichtig. Also gewisse Situationen kann man, denke ich, mit dem jungen Alter noch nicht lösen. Es gibt schon so gewisse Supertalente, der was einfach sehr oft von Intuition her extrem gut handeln und reagieren. Aber es macht einfach vieles leichter, wenn man gewisse Abläufe in einem Spiel schon mal davor gesehen hat und darauf reagieren kann. Also das macht es schon leichter. Also das, denke ich, ist dann mit der Fortdauer vom Alter dann leichter zu bewerkstelligen.
Würden Sie da sagen, ich sage jetzt irgendwelche zwei Zahlen, der Hannes Aigner mit 33 war besser als mit 23?
Ja, deutlich, ganz sicher sogar. Vor allem auch, wenn man Spiele oder Gegner lesen kann und auch Situationen erkennen kann, das kann man einfach, habe ich nicht kennen mit 23. Und da hat man sich dann durch die verschiedenen Trainer, wo man dann auch verschiedene Ansichten kennengelernt hat, wo man sich dann auch seine Sachen für sich rauspicken kann, sicher mit 33 ist dann die ganzen Sachen deutlich leichter gegangen.
Welcher von den vielen Trainern, die Sie denn da so in den letzten 15, 20 Jahren Profifußball gehabt haben, hat Sie denn da am weitesten geprägt? Ich muss das jetzt sagen, weil es vielleicht für viele von unseren, vor allem jüngeren Hörern, nicht so präsent ist, wie Sie ja bei Wacker im Nachwuchs waren, war ja der Jogi Löw Trainer bei Wacker Innsbruck. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz ausgegangen, dass Sie unter ihm gespielt haben. Aber welcher dieser vielen Trainer hat Sie denn da am meisten weitergebracht? Wer hat viel Eindruck hinterlassen?
Ja, zuerst einmal den Jogi Löw, den habe ich nicht kennengelernt, also das ist vor meiner Zeit gewesen, eben das eine oder die anderen 2 Jahre. Auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen schwierig und das will ich eigentlich auch nicht, dass ich Trainer miteinander vergleiche oder wer mehr oder weniger geprägt hat, weil es einfach ganz, ganz unterschiedliche Charaktere gewesen sind. Ich habe zum Beispiel einen jetzigen russischen Nationaltrainer gehabt, Stanislav Tchatchessow, und da habe ich sehr, sehr viel von der Persönlichkeit gelernt zum Beispiel. Also andere haben halt weniger auf das geschaut und mehr aufs Fußballerische oder dass man sich da verbessert. Also da die Vergleiche zu ziehen, ist immer sehr, sehr schwierig und ist, denke ich, auch nicht so ganz fair. Und deswegen mag ich das nicht so gerne machen. Aber ich habe wirklich von jedem, auch wenn es nicht so funktioniert hat sportlich, wirklich was mitnehmen können.
Wie kann man sich das ein bisschen so vorstellen? Vielleicht, wenn wir jetzt so auf die Spätzeit der Karriere dann bei Alltag vor allem eingehen, ist das so, muss man einem Hannes Aigner mit 33, 34, 35 im Training noch viel erklären? Was macht das mit einem? Weil ich denke mal, wenn man 23 oder 24 ist, dann nimmt man alles auf, saugt man auf, schaut, was will der Trainer von mir, und dann wird man halt irgendwann älter und ist ein Vorbild für die jüngeren Spieler. Ja, trainiert man da anders?
Nein, eigentlich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer versucht, so viel wie möglich in jedem Training aufzusagen. Vor allem auch da noch in Alltag, da habe ich, denke ich, auch nochmal einen oder anderen Schritt machen können, für mich persönlich. Und es ist bei einem Fußballer auch so, dass es ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass man immer wieder die Basics trainiert. Wenn man auf das vergisst und immer schon glaubt, das funktioniert eh und der Ablauf, der passt eh, ohne dass man da das im Training auch eintrainiert, dann funktioniert das überhaupt nicht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also wir sind da so, dass wir das immer wieder brauchen, dass die Grundgeschichten immer wieder trainiert werden. Und das ist ganz egal, ob man jetzt 23 oder 33 ist, das ist immer sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht.
Ist es dann vielleicht sogar ein bisschen komisch, wenn wir jetzt das letzte halbe Jahr zum Beispiel hernehmen, da war ja mit Werner Grabe ein Trainer, der einiges jünger ist. Ist das ein Unterschied für einen Profi, wenn er dann auf einmal vor einem steht, der 5, 6 Jahre jünger ist und der erklärt einem, wie man zum Torerfolg kommt?
Nein, gar nicht. Wenn das ein Spieler macht, dann hast du schon verloren aus meiner Sicht. Für mich ist wichtig, dass man immer, ganz egal, ob der jetzt 50, 100 oder 20 Jahre ist, der Trainer, einen Respekt hat vor den Menschen, was er da lernen will, was er da beibringen will, wie der Umgang miteinander ist. Da ist das Spielalter überhaupt keine Rolle. Es geht einfach darum, dass man ihm zuhört, dass man einen Respekt hat für ihn und dass man ihm auch lernen will und nicht glaubt, man ist jetzt, weil man älter ist, der Obergescheide und weiß eh alles. Dann hat man verloren, da bin ich überzeugt.
Okay, verstehe. Wenn wir jetzt trotzdem bei diesem letzten halben Jahr bleiben, wo Sie ja noch mit 4 Toren mitgeholfen haben, in 8 Spielen, haben Sie eine Erklärung, warum Alltag, obwohl man sich, glaube ich, so ein bisschen darin gewähnt hätte vor der Saison, ich hätte es auch erwartet, dass Alltag möglicherweise über den Strich schafft, haben Sie da irgendwelche Erklärungen dafür, warum es dann nicht geklappt hat, oder fehlen einfach die Tore von Hannes Aigner?
Nein, das hat mit Hannes Aigner, dann kriege ich überhaupt nichts zu tun. Das sind immer Fragen, die sind sehr schwierig zu erklären. Wir haben uns natürlich mehr erwartet, ganz klar, wir wollten auch so eine Rolle spielen vielleicht, dass wir jetzt St. Pölten oder der WRC ist, dass man vielleicht da meine schlüpfen. Wir haben aber auch gewusst, dass es nicht für selber geht. Und es geht auch immer um Erwartungshaltung durch das, dass die letzten Jahre doch sehr erfolgreich war für den kleinen Verein, wie wir es da sind. Hat jeder geglaubt, dass das jedes Jahr so funktionieren kann. Dem ist leider nicht so der Fall und das muss man dann auch akzeptieren, wenn man mal unten reinrutscht. Zu der halben Saison, jetzt oder der bisherigen Saison, wir haben wirklich einen schlechten Start gehabt und haben dann einfach Probleme gehabt, dass wir uns finden, dass wir die Ergebnisse herbringen. Wir haben zwar immer sehr knapp oder fast jedes Spiel, wenn wir es verloren haben, mit einem anderen Unterschied verloren, aber das ist auch die gleiche Niederlage, weil wenn ich mit 4 Tore verliere. Also im Endeffekt haben wir es nicht am Platz gebracht und das ist sehr, sehr schade, weil ich denke schon, dass das mehr Potenzial in der Mannschaft steckt.
Ja, das hat man, denke ich, mir auch in einigen Spielen noch durchaus gesehen. Und wenn man dann halt Spiele 3-2 verliert, ist halt irgendwo blöd. Was mich jetzt einfach weil es
ja das ist eben nicht blöd. Das ist eben dann auch zu wenig. Das ist nicht blöd. Das ist eben der falsche Ansatz. Ich denke, dass man wirklich fast alle Spiele noch mit einem Tor verloren haben. Das ist aber trotzdem dann auch ein Problem, wenn ich alle Spiele mit einem Tor verliere. Als wir, da war mir lieber, ich kriege einmal 6 oder 7 Trümmer am Kopf und hole mir die anderen Wochen dann die Punkte, also das wäre mir deutlich lieber und das haben wir einfach nicht hinkriegt.
Also wären Sie Trainer, würden Sie sich auch bei einer 3-2 Niederlage mit einem ungerechtfertigten Elfmeter in der 94. Minute nicht auf Spielglück ausreden?
Ja, du musst das ganze Spiel ansehen. Wenn über 90 Minuten besser warst, dann hat man vielleicht etwas, was man positiv mitnehmen kann. Aber wenn ich trotzdem verdient verliere, ja, dann hab ich was falsch gemacht und dann muss man den Fehler, was man gemacht hat, abstellen, sonst funktioniert es nicht.
Okay, verstehe. Was mich jetzt interessieren wird, weil Sie eben ein erfahrener Fußballspieler sind, jetzt haben wir in dieser Liga, über die ich dann gleich auch noch im Detail ein bisschen reden will, über diesen neuen Modus, haben wir gesehen, dass vor der Winterpause viele Trainer den Job behalten haben, den kurz nach der Winterpause dann wiederum verloren haben. Das war jetzt in Altach der Fall, das war in Innsbruck, das war bei der Wiener Austria der Fall. Welchen Stellenwert hat eigentlich so eine Wintervorbereitung? Weil aus Beobachtersicht sagt man, naja, den Graber, den Dagsbacher hätten sie eigentlich im Dezember auch entfernen können. Dann hätte der neue Trainer zumindest einen Monat, eineinhalb Monate Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Wie viel Wertigkeit ist da jetzt wirklich drin, so aus Spielersicht, ob das jetzt der Trainer A oder der Trainer B ist?
Na, natürlich ist das eine ganz wichtige Position. Er steht vorne, trifft die Entscheidungen. Vielleicht ein Umgang mit der Mannschaft, das ist natürlich ganz, oder mit die wichtigste Position in einem Verein oder in der Mannschaft, also das ist jetzt, umso ist, natürlich muss das funktionieren und muss das ineinander greifen. Wie das jetzt mit den Ablösen zustande gekommen ist, wir haben jetzt das letzte Spiel noch doch ein bisschen sehr eindrucksvoll gegen Hartberg da zu Hause gewonnen. Und ich denke, dass man nachher geglaubt hat, dass man mit der Vorbereitung und mit den vier Spielen jetzt bis zum Cut in eine andere Richtung gehen kann. Und das haben wir alle gemeinsam, Trainer und Mannschaft, leider nicht geschafft. Und dann ist das zustande gekommen. Das ist halt dann im Fußball halt immer der Trainer. Aber für mich ist das dann auch ein bisschen einfach. Und ich habe das auch immer gesagt, ich hasse es, wenn Trainerwechsel zustande kommen, weil dann die Mannschaft für mich genauso der Schuld hat an der ganzen Situation. Und man darf sich da nicht abputzen, sagt man im Fußball, aus der Verantwortung nehmen, weil man selber genauso ein Teil davon ist.
Und jetzt, wie gesagt, Sie haben schon ein paar Saisonen in Österreich am Buckel, haben jahrelang in der Zehnerliga gespielt, in der Bundesliga. Jetzt sind ja kaum noch Trainer von Saisonanfang auf Ihrem Posten. Liegt das tatsächlich viel an diesem neuen Ligamodus, dass manche halt schlecht starten, glauben, sie kommen noch drüber? Oder ist das irgendwo auch schon dieses High and Fire und man kann ja halt auch nicht 18 Kaderspieler rausschmeißen im November, also außer bei Olympiakos Piräus. Wo ist die Erklärung? Also haben wir jetzt so viele Trainerwechsel, weil alle Clubs auf einmal urnervös sind wegen diesem berühmten Strich? Oder ist das etwas, was Sie auch beobachten?
Ja, natürlich sieht man das. Also ich denke, jetzt sind noch drei über für die Trainer, die was im Sommer gestartet sind. Oder ich denke, dass schon neue Trainer auf die Trainerbänke sitzen. Also das ist schon sehr ungewöhnlich und untypisch. Ich denke, natürlich hat das mit dem Format was zu tun. Es hat mit der Erwartungshaltung für die einzelnen Vereine zu tun. Es ist einfach eine Riesenchance, international zu spielen und dann auch vielleicht ein bisschen mehr Geld zu lukrieren. Also das sind schon so Situationen, wo sich geändert haben, also durch das neue Liga-Format. Und macht es natürlich schon für einen oder anderen dann vom Druck her schwieriger. Das muss man schon sagen, dass das mit dem gekommen ist.
Merkt man das auch als Spieler? Weil ich habe zum Beispiel neulich mit ein paar Kollegen gesprochen und da fällt immer wieder das Wort künstliche Spannung.
Nein, das ist keine künstliche Spannung. Wenn man sich jetzt die Situation anschaut, für die, was oben drin sind, ja, jein, künstliche Spannung, da trifft es vielleicht ein bisschen mehr zu, aber wenn man unten eine schaut, das sind 7 Punkte, denke ich, der Abstand vom letzten zu Rapid jetzt zum siebten und das ist, da hätten einige Vereine hätten im Winter oder jetzt noch die 4 Spiele schon mehr oder weniger planen können für die neue Saison und da ist wieder alles beieinander. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan von der Spannung her und man muss jetzt einfach Woche für Woche gute Leistungen bringen und Punkte sammeln, weil sie jetzt bis zum Ende eng bleiben. Das ist einfach wieder alles beieinander.
Okay, und mein, dass halt Trainer reihenweise rausgeschmissen werden, ist jetzt vielleicht in dieser Saison ganz besonders evident, aber halten Sie das auf Basis eben von Ihrer Erfahrung, auch wenn Sie so ein bisschen in die Nullerjahre vielleicht zurückschauen, ist das auch ein Symptom des modernen Fußballs, dass es jetzt nicht mehr nur darum geht, ich meine, war in den Nullerjahren auch nicht so, aber dass man halt Wochenendunterhaltung ist, sondern es geht ja teilweise um richtig viel Geld. Also wenn ich in den Europacup reinkomme, selbst wenn ich nur ein, zwei Runden überstehe, kriege ich 200, 300, 400.000 Euro von der UEFA und plus Ticketing. Das ist dann wieder ein besserer Spieler und wenn ich es in die Gruppenphase reinschaffe, dann habe ich so und so ein Jahresbudget als Alltag, was ja schon knapp, wo man ja knapp dran war. Also ist diese Hektik irgendwie neuer dazugekommen?
Ja, ich denke schon. Das sind mehrere Vereine, die sich qualifizieren können. Eben, wie du sagst, das ist einfach deutlich mehr Geld im Spiel und von dem her ist der Fußball einfach viel, viel, viel schnelllebiger und das ganze Geschäft viel schnelllebiger geworden und einfach noch mehr vom Erfolg abhängig. Ich denke, es hat in die Nullerjahre genauso genug Trainerentlassungen gegeben oder ähnlich oder nicht so extrem wie jetzt, aber heuer ist es schon eklatant. Also das ist ja Wahnsinn, dass 9 Trainer schon immer dabei sind, die was gestartet sind. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass sich das immer mehr in diese Richtung entwickelt, ganz klar.
Und spüren Sie das selbst auch jetzt so in der täglichen Arbeit, die ja nicht nur aus den 90 Minuten am Wochenende, die wir alle sehen, besteht, auch irgendwie so einen Unterschied zur Anfangszeit der Karriere bei Wacker Innsbruck und bei der Austria, also dass das was mit einem als Spieler macht, wenn es dann halt eben nicht um die eigenen Prämien nur unter Anführungsstrichen geht, sondern halt auch um richtig, richtig viel Geld.
Ja, ich glaube, dass das sogar ein bisschen eine gefährliche Situation ist, wenn man so wie es einige Vereine war, dass sie relativ weit zurückgelegen sind, relativ schnell und wenig Punkte gesammelt haben am Anfang, dass man sich so quasi schon ein bisschen damit abfindet, man kommt eben mit über den Strich und dann werden die Punkte eh geteilt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man doch dann Woche für Woche Leistung bringt und dann auch die Leistung abruft, weil man das eh jetzt so quasi fast hinnimmt. Also ich denke, dass da nicht jetzt, ich möchte jetzt gar nicht über unseren Verein, ich denke, dass das generell eine Haltung sein kann, die was für Spieler ein bisschen gefährlich macht. Natürlich will der Spieler auch um Punkteprämien spielen und um seine eigenen Prämien spielen. Weil wenn wir nichts spielen, wird man auch nicht viel bekommen.
Okay, nein, ich habe auch so in die Richtung gefragt, weil ja jetzt diskutieren wir da wieder über die Super League und dritten Europacup-Bewerb. Das sind ja doch immense Veränderungen, ja, und dann kommen wieder mehr Spieler auf einen zu, da will man irgendwo dabei sein. Für den einen oder anderen ist es dann vielleicht wie beim Nikola Dovedan das Ticket ins Ausland. Also denke ich mir schon, dass es ein bisschen anders ist, weil wenn ich jetzt zurückdenke, gerade weil wir über die Nationalmannschaft jetzt viel gesprochen haben in den letzten Tagen, wenn man sich den Kader der Nullerjahre anschaut und anschaut, was jetzt durch die Nationalmannschaft läuft mit Bayern, West Ham, Leipzig und Co., dann hat sich ja wahnsinnig viel getan und die wichtige Frage wäre jetzt, hat sich das Richtige getan?
Ja, aber wenn man sieht, was man von den Spielern zum Beispiel auf unserem österreichischen höchsten Niveau haben, die was in der Nationalmannschaft spielt, bei was für Vereine das da sein jetzt auch? Das ist schon sehr, sehr positiv und man fiebert ja mit den Spielern mit und drückt ja die Daumen. Also man schaut ja genauso auf die Füße. Also das ist schon, und das ist dann als Österreicher und das macht schon spannend auch. Und von dem her denke ich, ist das keine schlechte Entwicklung. Also für uns, dass wir so gute Spieler haben, wie wir sie jetzt haben, ist das aber keine schlechte Entwicklung, ganz sicher nicht.
Und generell, dass so viel Geld mittlerweile drin ist?
Ja, das ist die andere Geschichte. Es ist halt. Ich mag das überhaupt nicht, wenn über solche Ablösesummen und so weiter, wenn da geredet wird, das ist einfach nicht mehr zum Greifen, das Ganze. Das ist einfach so weit weg von Zeiten, wo ich noch groß geworden bin. Das hat sich schon extrem entwickelt und das finde ich auch nicht gut. Aber solange es da keine Obergrenzen oder keine Regelungen gibt, steht es hier ein Freiwürfel, wie viel da bezahlt wird. Aber ich glaube, dass das nicht gut ist. Das ist dann, denke ich, nicht mehr angemessen für das, was dann auch geleistet wird. Aber es ist halt, die Spieler werden dann top vermarktet, der Verein wird dann doch noch einiges verdienen mit den Spielern, obwohl sie sauteuer gewesen sind, wenn man das so sagen darf. Ja, das ganze Fußballgeschäft hat sich einfach so dermaßen entwickelt und ist so schnell entwickelt, dass man das dann, denke ich, nur regeln kann, wenn man Obergrenzen einführt. Aber die gibt es noch nicht, also ist das Geschäft schon sehr, sehr übertrieben für die Zahlen.
Und schauen Sie überhaupt eigentlich dann noch das 47.000. Mal Barcelona gegen Real oder ist man auch als Fußball irgendwann übersättigt von diesen Dingen?
Übersättigt würde ich nicht sagen. Es ist trotzdem, dann schaut man sich an, weil aus meiner Sicht geht es dann trotzdem immer noch um die Basis und das ist die Liebe zum Spiel. Das ist einfach für mich immer das Wichtigste gewesen. Als kleiner Bub hat man das schon gern getan und das habe ich nie verloren. Das war immer, deswegen denke ich, habe ich es auch so lange machen können, weil ich einfach immer bei jedem Training, das was ich gemacht habe, einfach gern gemacht habe und mit Überzeugung und mit Leidenschaft gemacht habe, dass das kein Job ist für mich, sondern dass das wirklich etwas, was ich als kleiner Bub schon gemacht habe und das zum Beruf machen habe dürfen. Und deswegen wird das für mich persönlich jetzt nicht verloren gehen, aber für andere kann sich das schon ein bisschen abnutzen, das kann ich mir schon vorstellen, aber für mich persönlich nicht.
Okay, Weil Sie gerade gesagt haben, als kleiner Bub, haben Sie da auch vom Ausland geträumt? Irgendwann einmal?
Schau, ich bin so spät Fußballer geworden, dass man da weniger solche Gedanken hat. Ich habe in der Zeit, wo ich in Innsbruck war, war ich mal auf einem Probetraining in England bei einem Viertligisten oder Drittligisten, ich weiß gar nicht mehr genau, aber das hat sogar funktioniert und der hat mich auch genommen, aber da war ich dann noch ein bisschen grün hinter die Ohren und hat mir das nicht zutraut. Da war ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich zu feige zu dem Zeitpunkt. Bin dann nicht gegangen. Auf der anderen Seite, oder im Nachhinein, ist das jetzt der einzige Schritt, wo ich mir sage, das war schon vielleicht der Schwanz gewesen. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich erreichen habe dürfen.
Na, weil ich habe da jetzt gerade die Statistik vor mir. Also ich meine, das sind in den höchsten beiden Spielklassen 8 Saisonen in Folge, 10 Tore und mehr. Das ist ja nicht nichts, also das haben nicht viele Stürmer geschafft über so einen langen Zeitraum, oder?
Nein, ich sage ja, ich hab nicht so viel nachgedacht. Natürlich hofft man oder versucht man dann irgendwann mal vielleicht einen Schritt zu machen. Aber für mich hat einfach immer der Verein, der wo ich gespielt habe, hat passt und die Situation hat passt und deswegen hat es auch nicht so viel zum Nachdenken gegeben. Ich bin jetzt auch nie jemand gewesen, der was länger Bockert hat, wenn ich dann zufrieden war mit dem Angebot und mit dem ganzen Paket, was mir ein Verein dann gelegt hat, wie es zum Wechsel gekommen ist, dann habe ich jetzt aber auch nicht bis den Sommer eine warten wollen. Ich war dann zufrieden mit dem und das hat dann auch für mich gepasst. Und dann ins Ausland geht es dann oft leichter, wenn man ein bisschen länger wartet.
Das stimmt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre Ihr definitiver Zugang zu dieser Stürmergeschichte. Jetzt wissen wir, im Nationalteam haben wir Stürmer, die sind Arnautovic 29, Janko 36, Burgstaller ist mit 27 jetzt auch keine 22 mehr. Auch bei uns in der Liga, wenn man sich so durchliest, wer sind die Top-Torschützen derzeit mit der Buhr, Prevljak, Schau, Viktor, das sind interessanterweise keine Österreicher. Kann man da als Stürmer irgendwas sagen, warum sich offensichtlich junge Österreicher so schwer tun, da in die Position zu kommen, 3 Saisonen lang 15 Tore zu schießen? Woran liegt das?
Puh, schwer zu sagen. Vereine, die was, oder größere Vereine, denke ich mal, müssen immer Erfolg haben. Wenn man die Wiener Vereine hernimmt, wenn man Salzburg, Sturm und so weiter hernimmt, ist das Salzburg ausgenommen. Die haben sowieso ein anderes System, wie sie Spieler scouten und dann zu sich bekommen. Und eine andere Möglichkeit, muss man auch sagen. Es ist halt dann erfolgsabhängig. Doch geben vielleicht solche Vereine dann junge Österreicher, die was schon aus meiner Sicht haben, wir, Spieler, die was Potenzial haben, nicht so die Chance, als wir irgendeinen Ausländer halt dann holen, der was halt schon eine gewisse Vita hat, dass sich die dann nicht so durchsetzen. Bei kleineren Vereinen ist oft schwierig zu sagen. Bei uns jetzt zum Beispiel Adi Gribic, der hat auch letzte Saison eine gute Saison gespielt, erste Bundesliga-Saison, also der hat auf alle Fälle Potenzial für mich. Es gibt bei der Admira einen Spieler, den Sascha Kalajdzic, für den was ich extrem viel halte, wenn man den beobachtet, wie er der seine Bewegungen hat, wie der am Platz ist. Also wir haben schon Spieler da, nur sie sollten eine öftere Chance kriegen und dass sie halt dann zu wenig treffen, das ist ja schwer zu beantworten, das kann ich nicht sagen.
Ja, weil dahingehend wollte ich eigentlich fragen, wenn ich, wenn Sie an Ihre Anfangszeit zurückdenken, wird man da als Stürmer einfach auch anders bemessen, weil ich denke mir, wenn ich jetzt als linker Mittelfeldspieler spiele, dann habe ich ja doch noch irgendwie so ein bisschen ein anderes Sicherheitsnetz als als Stürmer, weil als Stürmer komme ich rein und das Einzige, was ich eigentlich machen soll, ist den Ball ins Tor schießen. Und wenn ich jetzt halt in 5 Spielen 3-mal treffe und in den nächsten 5 Spielen nicht mehr, dann wird sich der Trainer wohl überlegen, dass er wen anderen hinstellt. Also ist das auf der Stürmerposition einfach auch ein ganz anderer Druck?
Natürlich ist es eine Druckfrage, ja. Na klar, man wird da nicht gemessen, aber ich denke, dass es heutzutage schon auch in der Richtung entwickelt, dass man das Trainer sehen, wie er für die Mannschaft arbeitet oder was er am Platz macht. Und also es geht schon mehr, als wir nur um Tore schießen. Ich denke, der Giroud hat überhaupt kein Tor geschossen und ist trotzdem Weltmeister geworden. Also bei der Weltmeisterschaft ist nicht immer nur so, dass du an die Tore gemessen wirst, aber natürlich, auf Dauer geht es auch nicht, wenn keine da ist, dann wird ein anderer spielen, das ist mir schon klar. Aber es ist natürlich schon eine Druckfrage, ja, wenn ich eine 1-gegen-1-Situation gegen einen Daumen habe und wer da nervös oder wer da fängt ein bisschen zum Hudeln an, dann funktioniert das nicht. Im Kopf, denke ich, muss man schon relativ klar sein.
Also ist vielleicht die mentale Komponente, die ja gerne auch als Ausrede hergezogen wird, warum ein Spiel verloren geht, von von Bregenz bis Mattersburg, von Altach bis Mattersburg, ist das bei Stürmern vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Vielleicht auch so wie bei Torhütern, wo man sagt, okay, ein verrückter Tormann, der kann es halt auch einfach, weil der versucht Sachen, genauso wie ein Stürmer, oder?
Das ist auch schwierig zu sagen. Ich kenne die Burmezahler nicht so gut, dass ich das sagen kann, dass sie mental irgendwo eine Schwäche hätten, dass das dann nicht so funktioniert. Ich glaube, dass ein Ansatz oder was ein Problem sein könnte, dass heutzutage dass ganz viele Spieler eben aus den Akademien rauskommen und in die Akademien einfach sehr gleich trainiert wird. Da sind weniger Typen dabei, die was ich einmal überspitzt gesagt einfach nichts scheißen so quasi und einfach das machen, was ihnen in der Situation gut ist. Und in den Akademien wird halt sehr viel vorgesagt und da musst du das machen, da musst du das machen. Und oft einmal muss man aber auch irgendwo anstoßen und muss man einmal einen Fehler begehen und darf man auch einen Fehler begehen, dass man was lernen kann. Und ich denke, dass man da vielleicht ansetzen könnte, aber das ist eine sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten.
Ja, weil wenn man dann irgendwie so an die ganzen Stürmer denkt, dann sind das immer irgendwie so auch ein bisschen außergewöhnliche Typen. Also zum Beispiel der Arnautović hat irgendwie so seine Geschichte zum Hannes Aigner, sagt man Schlitzohr, der Roman Wallner hat seine Geschichte, der Marc Janko ist dann wieder so ein sehr reflektierter, kommt darüber, wenn man zum Beispiel seinen Twitter-Account liest. Das heißt, der Stürmer muss ein bisschen anders sein.
Ja, vielleicht. Das kann schon sein, dass man da ein bisschen seinen eigenen Kopf haben muss und ein bisschen einen Vogel haben muss, wenn es sein muss. Also kann schon sein, dass man dann einfach in Drucksituationen besser reagiert, aber das weiß ich, kann dir nicht sagen, wie die Spieler jetzt alle sind, ob die das haben oder nicht haben, keine Ahnung. Also, oder ob das auch eingefordert wird, weißt du, das ist ja das Nächste, man muss das ja einfordern, man darf einen Stürmer dann so quasi auf die Bank setzen, wenn es mal nicht funktioniert, irgendwo ist eine Vertrauensgeschichte dann auch, das ist, darf man nicht vergessen, und das ist halt dann auch sehr schnell Lebigkeit zu tun, weil man einfach Erfolg haben muss.
Soweit ich das gelesen habe, werden Sie ja jetzt ab Sommer dann oder jetzt ab nächster Zeit schauen, dass Sie da ein bisschen in die Beratergeschichte, in die Agenturgeschichte genau, reingehen, ja. Oder? Mhm. Was haben Sie da genau vor?
Ja, vor allem genau die Sachen, das ist mein Riesenanliegen. Ich fange jetzt an bei meinem mittlerweile sehr, sehr guten Freund und auch meinem Berater, Mario Weger, in seiner Agentur zu arbeiten. Und das sind einfach Sachen, da geht's um viel, viel mehr, vor allem als Berater hat man eine riesen Verantwortung. Da geht es nicht, dass ich irgendwo einen Spieler hinbringe, einen Chef mitnehme oder irgendein Geld mitnehme und das war's dann rühre ich mich nicht mehr bei dem Spieler. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, man muss einfach ein Verhältnis aufbauen, dass man ein Vertrauen hat, dass man ihnen einfach weiterhilft in gewissen Situationen, dass man eine Stütze ist. Und das ist, denke ich, was, wo ich einfach viel erlebt habe und das, was ich unbedingt weitergeben mag. Und das, auf das freue ich mich jetzt auch schon. Das ist sicher eine spannende Aufgabe.
Ist das auch so eine Sache, wenn ich das so heraushöre, die manchmal halt nicht klappt? Also der Spielerberater kommt, der kommt zum Verein, sagt, ihr habt einen Stürmer, der hat in der So-und-So-Liga 10 Tore geschossen, magst dem haben, dann sagt man das ja, also dass man, und dann ist der Spieler dort und weiß vielleicht eben im Alltag nichts mit sich anzufangen. Also dass man die auch als Berater die Spieler einfach anders oder besser betreut?
Unbedingt. Ich habe auch einiges erlebt von der Seite her. Und habe auch durch Mario jetzt einfach andere Zugangsweise gekriegt und da habe ich auch sehr viel lernen können. Und das ist auch für mich etwas jetzt, was ich für mich unbedingt auch weitergeben möchte, dass man einfach Spieler hauptsächlich, dass einfach der Spieler im Mittelpunkt steht, dass es um das geht, dass er einfach einen nächsten Schritt machen kann, dass er Entwicklung macht, dass er besser werden kann. Und auch natürlich, da geht es ja dann auch um Familien und so weiter, dass man da einfach eine Vertrauensbasis schafft, wo man miteinander einfach gut arbeiten kann, wo der Spieler dann auch die Möglichkeit hat, sein maximales Leistungsniveau zu erreichen. Und das ist mein Anliegen, wo ich einfach ganz, ganz gern helfen möchte.
Okay, jetzt ganz zum Abschluss noch eine Frage, die mich einfach interessiert. Was war Ihr persönliches Karriere-Highlight?
Das ist eine Frage, die kriege ich jetzt relativ oft gestellt und das ist auch nicht so einfach, weil einfach viele Sachen dabei waren, aber Karriereheilig ist, wir da in Altach haben wir zweimal Europa League Qualifikation gespielt mit einem kleinen Verein, wo 6.500 Einwohner Gemeinde, wo der Verein angesiedelt ist, also das ist schon was Außergewöhnliches und das darf man nicht vergessen, dass da was Besonderes passiert ist, aber ich habe auch bei der Wiener Austria international spielen dürfen, da wo ich für mich gegen Jabstam zum Beispiel gespielt habe in der Ajax Arena, da habe ich ein ganzes Haar gehabt mit einigen zum Beispiel, oder mit Innsbruck. Da, in Innsbruck ist auch was ganz Besonderes, weil das ist, da bin ich als Buben auf der Fantribüne gestanden und habe die Großen angefeiert. Und auf einmal ist man da dabei und darf auch zweimal aufsteigen für die Regionalliga und Hochmannschaften und so weiter. Es hat einfach so viele Sachen gegeben und da möchte ich jetzt auch nichts unbedingt außerpicken, weil ich einfach für mich persönlich immer wieder was mitnehmen kann. Das, was mich extrem berührt hat, auch, muss ich, so kann ich es ein bisschen ausdrücken, denke ich. Es waren viele coole Sachen dabei.
Okay, perfekt. Na dann danke ich für Ihre Zeit und wünsche noch eine schöne Woche.
Danke, ebenfalls. Ja. Spaß gemacht, danke.
Das war das Fußballjournal powered by Player Hunter hier auf 90 Minuten FM. Ich wünsche uns allen ein sehr spannendes Fußballwochenende und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Auf Wiederhören.
90 Minuten FM.